Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Miriam Rossius.
Die Welt wird künftig zwei Supermächte und mehrere starke Länder dahinter haben. Die zwei Supermächte werden China und die USA sein. China hat sehr große Produktionskapazitäten. Wir nutzen derzeit nur 15% davon. Unsere Technik ist ebenfalls sehr gut. Bei der großen Militärparade am 1. Oktober werden Sie etwas sehr Beeindruckendes sehen.
Am 1. Oktober 1949 rief Mao Zedong die Volksrepublik China aus. Das war ein kurzer Originalton von damals. Und davor gab es den Blick in die Zukunft von einem Pekinger Politikprofessor. Die militärische Leistungsschau, die er erwähnt hat, soll zum 70. Jahrestag der Staatsgründung natürlich Eindruck nach außen machen, aber sie ist auch ein Signal nach innen. Und mit Innensichten wollen wir uns zunächst beschäftigen. Ich freue mich, dass dafür der Journalist Xue Ming ins Studio gekommen ist. Er hat sich intensiv mit der Entwicklung in China befasst, unter anderem in Studien für die Europäische Union. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir alle kennen ja die Maxime, die Partei hat immer Recht. Wie schwer ist es im Herbst 2019 für die KP in China, die Menschen auf Parteilinie zu bringen?
Es ist sehr schwer, weil die Partei innerlich sehr gespalten ist. Man einigt sich zum Beispiel nicht, wie man mit Hongkong umgehen sollte. Man sieht auch die Risse in anderen wichtigen Fragen, in der Frage, wie man zum Beispiel ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum wieder auf Kurs bringen kann. Man sieht fast überall Risse innerhalb der Partei zu allen wichtigsten Fragen. Auch zu der Frage, wie man zum Beispiel mit der schweren Vergangenheit, 70 Jahre, umgehen sollte. Also das zeigte eigentlich, dass das eigentliche Problem das Volk auf Kurs zu bringen, in der Partei liegt, weil die Partei nicht richtig auf Kurs ist.
Hat die chinesische Führung gerade ein massives Glaubwürdigkeitsproblem?
Das hat sie auf jeden Fall. Das hat sie zum Beispiel darin, dass Hongkong nicht mehr so eingeschätzt wird, wie die Menschen in Hongkong wirklich ticken. Die Menschen in Hongkong waren schon immer angesehen als nur wirtschaftlich Orientierte. Sie kümmern sich nur um das Geld verdienen. Auf einmal standen 2 Millionen Hongkonger wegen politischer Ansprüche auf der Straße und sie ließen sich nicht einmal mit Gewalt vertreiben. Die Führung hat sozusagen den Touch am Volk verloren. Man sieht das zum Beispiel jetzt auch in der Wirtschaftsfrage. Man hat zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass Chinesen sogar streiken können. Vor 2 Jahren gab es einen großen Streik von Lastwagenfahrern, die in 11 Provinzen an dem Streik an demselben Tag teilgenommen hatten. Sie entfalten ein Potenzial von Protesten, von Widerstand. Das hatte die Partei wirklich aus der Fassung gebracht. Und das ist natürlich sehr gefährlich für diese Partei.
Ich finde das, was Sie gerade beschrieben haben, umso erstaunlicher, wenn wir jetzt auf diesen 70. Jahrestag gucken, weil ja zur Entstehung der Volksrepublik auch immer ein sehr mächtiger Gründungsmythos gehörte. Und zu dieser ruhmreichen kollektiven Erinnerung hat es ja zum Beispiel nie gepasst, dass unter Mao Millionen Menschen verschwunden sind, getötet wurden, verhungert sind. Sehen Sie also auch Anzeichen, dass sich das ändern könnte? Wie ist es überhaupt jahrzehntelang gelungen, so eine Epoche auszuklammern?
Sie haben eine sehr wichtige Frage gestellt und den Nerv der Kommunistischen Partei in dieser Hinsicht genau getroffen. Also es gibt Millionen, zig Millionen, vielleicht 100 Millionen Menschen, die sich sehr wohl daran erinnern, wie ihre Vorfahren, wie ihre Verwandten verhungern, wie sie unter politischen Kampagnen gelitten hatten und sie selbst haben auch gelitten. Diese Vergangenheit holt die Partei ein. Zum Beispiel diese legendäre Zeit der Kulturrevolution, wo also nach Statistiken etwa 10 Millionen Menschen aus anomalen Gründen gestorben sind, ums Leben gekommen sind, die wurde immer wieder umstritten behandelt, auch von der Partei. Also zu einer Zeit sagt die Partei, das war ein großer Fehler, zu anderen sagen sie, das war ein großer Versuch, wieder zu anderen sagt man, nee, das war eine glanzvolle Zeit. Das heißt, dass die Menschen sowieso nicht mehr an eine einzige epochale Einheit der Partei, der Gründungsmythos, wie Sie sagten, noch glauben. Jetzt versucht die Partei, diesen Mythos zu retten, aufgrund der kurzzeitigen Zeitgedächtnis der Menschen, wenn es ihnen gerade mal ökonomisch gut geht, dann denken sie, was soll's. Und dieser Mythos verschwindet umso schneller, je mehr Menschen dann plötzlich mittel- und joblos auf der Straße stehen. Und inzwischen sind es nach Einschätzung etwa 200 Millionen Menschen. 200 Millionen Menschen entspricht ungefähr 80% der Bevölkerung in der ganzen EU. Auch wenn China 1,4 Milliarden Menschen hat, 200 Millionen Menschen ohne Job ist ein schwerer Fakt. Und dieser Fakt lastet auf dem Verständnis der Menschen gegenüber ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Vergangenheit. Also dieser Mythos 70 Jahre nur Erfolg.
Wir wollen mal hören, wie die chinesische Führung dennoch versucht, diesen Mythos weiter zu stricken. Unser Korrespondent Axel Dorloff hat sich dazu umgehört.
Das alte Messegelände in Peking eignet sich hervorragend dazu, Erinnerungen zu inszenieren. Das Hauptgebäude wirkt wie eine Kathedrale, erbaut 1954 im Stil des stalinistischen Klassizismus. Busladungen von Menschen schieben sich durch die offizielle Ausstellung zum 70. Gründungstag der Volksrepublik China. Streng chronologisch werden die 70 Jahre abgearbeitet. Der Pekinger Fan Yongbin guckt auf einem Großbildschirm Bilder von 1949. Er war 9 Jahre alt, als Revolutionsführer Mao Zedong vom Tor des himmlischen Friedens die Volksrepublik China ausgerufen hat.
Ich bin gekommen, um mich hier an die Vergangenheit zu erinnern. Das macht mich glücklich im Herz. Unser Land ist jetzt so stark. Zuerst danke ich besonders Mao Zedong, dann Deng Xiaoping, letztlich Xi Jinping. Mao Zedong hat die Volksrepublik China gegründet, Deng Xiaoping hat die Reform und Öffnung eingeleitet und heute macht Xi Jinping China mächtig. Darauf bin ich stolz.
Parteikader aus entfernten Provinzen, Marinesoldaten in Uniform, ganz normale Bürger. Alle sind gekommen, um Chinas Entwicklung der letzten 70 Jahre zu bestaunen. Vom Arbeiter- und Bauernstaat zum hochentwickelten Industrieland. Vom ersten chinesischen Traktor bis zu autonom fahrenden Bussen und Robotern mit künstlicher Intelligenz. Zhang Yuchen aus Peking ist mit ihrer Mutter und Schwester da.
Unsere Generation darf die Resultate dieser tollen Entwicklung genießen, hat aber selbst keine Schwierigkeiten erlebt. Ich bin sehr stolz auf die Generation vor uns, unsere Großeltern, unsere Eltern. Die haben das alles hier für uns geschaffen. Ein echter Kraftakt.
Die Botschaft der Ausstellung ist eindeutig. Seht her, was China Großartiges geleistet hat, seitdem die Kommunistische Partei 1949 das Ruder übernommen hat. Frank Diekötter ist Historiker an der Universität von Hongkong und forscht zur modernen Geschichte Chinas. Er sagt, Chinas historisches Selbstbild funktioniere nur, weil wichtige Teile der Geschichte ignoriert werden.
What I mean by that is the way in which the People's Republic of China.
Ich meine damit die Art und Weise, wie die Volksrepublik China ihre Geschichte erzählt, für die eigene Bevölkerung und für das Ausland. Das ist eine der erfolgreichsten Propagandakreuzfahrten unserer modernen Welt. Ein komplettes Land schafft es zu behaupten, dass die eigene Geschichte im Wesentlichen erst 1978-79 angefangen hat. Und keine der Verbrechen gegen die Menschheit spielt dabei eine Rolle.
Eine Debatte über Maos Verfolgungskampagnen, seine politischen Verbrechen und die Millionen Opfer sind in China bis heute tabu. Sein sogenannter großer Sprung nach vorn endete mit einer gigantischen Hungersnot und vermutlich mehr als 40 Millionen Toten. Während der Kulturrevolution wurden Hunderttausende Intellektuelle verfolgt, gefoltert oder getötet. All das findet in der offiziellen Ausstellung zu 70 Jahre Volksrepublik keinen Platz. Auch nicht die Studentenbewegung von 1989, die mit dem Massaker am Platz des himmlischen Friedens endete.
When it comes to 1989, is a state of enforced amnesia.
Wenn wir über 1989 reden, gibt es eine staatlich verordnete Amnesie. Und diese Amnesie geht weit über die Ereignisse von 1989 hinaus. Es gibt kaum eine Episode in der Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas, die offen an Schulen oder woanders diskutiert werden darf. Als Xi Jinping 2012 an die Macht kam, hat er sehr deutlich gemacht, dass jeder Versuch, die Geschichte der Kommunistischen Partei zu diskreditieren, ein Verbrechen ist. Er nennt das historischer Nihilismus. Ein absurder Begriff, aber einschüchternd.
Which of course is a rather obscure term, but sounds suitably intimidating.
Um einen dreht sich die Ausstellung ganz besonders. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Sobald es ab 2012 um ihn geht, werden die Räume höher. Die Farbe Rot dominiert alles. Die Exponate pro Jahr vervielfachen sich. Und immer wieder Bilder und Filmchen mit Xi Jinping. Die 28-jährige Wu Yanhong macht Selfies vor den Exponaten des Staats- und Parteichefs.
Seit Xi Jinpings Amtsantritt 2012-2013 sind rund 7 Jahre vergangen. Er hat für China viel bewirkt, für die wirtschaftliche Entwicklung oder auch mit der Antikorruptionskampagne. Er hat sehr viel verbessert, auch im Bereich Natur- und Umweltschutz. Ich hoffe, dass mein Vaterland mit ihm künftig noch stärker und blühender wird.
Xi Jinping hat eine neue Ära des Sozialismus chinesischer Prägung ausgerufen. Er predigt die Wiedergeburt der großen chinesischen Nation. Seine Theorien sind in der Verfassung verankert. Bei den Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag ist die Botschaft der Propaganda einmal mehr: Chinas glorreiche Zukunft geht nur über ihn.
Die Inszenierung des neuen China. Axel Dorloff berichtete über die rote Botschaft der Kommunistischen Partei. Eine Botschaft, die so einige Anknüpfungspunkte für das Gespräch mit unserem Gast bietet. Der Journalist Xu Ming ist weiter im Studio. Ja, der chinesische Traum kann nur Wirklichkeit werden mit Xi Jinping an der Spitze. Das wird suggeriert. Sie deuteten aber schon an, dass es Risse gibt in der KP. Wie geschlossen stehen die Reihen hinter ihm?
Wir wissen nicht genau, wie geschlossen die Partei nach außen wirkt. Wir wissen aber, dass in einigen Grundsatzfragen die Partei sich nicht einigen kann. Also ist ein neues Thema den Handelskrieg mit den USA. All das zeugt den Eindruck, dass entweder der große Führer gar nicht so entschlossen sein kann oder er steht unter Druck. Und eher der Eindruck, dass er unter Druck steht, bestätigt sich jetzt immer mehr.
Auch die chinesische Haltung gegenüber der Europäischen Union ist ja uneinheitlich. Welche Parteilinien oder welche Lager konkurrieren da?
Ja, es gibt mindestens 3 Lager. Also das eine ist die maoistische linke Lage, die sagte, ja, alle sind eigentlich draußen nur Imperialisten. Wir müssen sehr, sehr wachsam sein, gerade gegenüber Europäern auch. Die sind Lakaien der USA, die waren das schon immer. Und jetzt sind sie es auch wieder. Also Polen, Tschechien, und die gehören alle dazu. Die haben die Sowjetunion zugrunde gerichtet. Dann gibt es eine etwas liberalere Lage, die sagen, nee, also unsere Erfolge, wenn wir welche haben, haben wir Erfolge in der Liberalisierung der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Anschluss an die Weltwirtschaft. Wir sind nicht umsonst die zweitgrößte Weltwirtschaft geworden, wegen Öffnung, wegen Reform. Und dann gibt es ein nationalistisches Lager, dem Xi Jinping, der per Anschein persönlich vorsteht, der sagte, uns ist ziemlich egal, wie die Vergangenheit aussieht. Jetzt ist die Zeit, wo die chinesische Nation an die Spitze der Welt sich setzen sollte. Das ist die Legitimation unserer Macht. Die Wirtschaft liefert nicht mehr sehr viel Legitimität. Wir haben die gleichen Probleme wie die anderen auch. Und wenn die Wirtschaft auch noch runtergeht, dann haben wir noch weniger Grund, die Wirtschaft zu fördern, also die Öffnung. Wir haben aber auch ein Problem mit Verschlossenheit, denn wir brauchen Ressourcen. Wir brauchen Afrika, Lateinamerika. In gewissem Sinne brauchen wir auch die Europäer, aber als Appeaser, als Beschwichtiger, als unsere zeitweilige Weggenossen, um Donald Trump in Schach zu halten, aha, zum Beispiel. Ja. Also alles dient nur dem Ziel, der Nation an die Spitze zu verhelfen.
Das ist sehr viel Bewegung innerhalb der Partei, innerhalb der Führung, ideologische Verschiebungen, wo man sich ja auch abwarten muss, in welche Richtung die gehen. Was schon lange klar ist, dass China eben an der Weltordnung rüttelt, und sehr symbolträchtig dafür steht morgen Vormittag ein riesiges militärisches Schaulaufen. Über 12.000 Soldaten und Soldatinnen sollen mit ihren Panzern und Waffen vor Partei und Armeeführer Xi Jinping am Tor des himmlischen Friedens vorbeimarschieren. Aus Peking berichtet noch einmal Axel Dorloff, diesmal über Aufrüstung made in China.
Kanonen, Kampfbomber und Panzerfäuste. Im Militärmuseum der chinesischen Volksrevolution in Peking erleben Besucher eine Zeitreise durch die chinesische Militärgeschichte. Nach aufwendiger Renovierung wurde das Museum Anfang des Jahres neu eröffnet. Ein Gebäude von 1959, erbaut im Stil des sozialistischen Klassizismus. Der 64-jährige Zhang Pinghe, ein Tourist aus der Provinz Shaanxi, spaziert sichtlich beeindruckt über den Marmorfußboden der riesigen Museumshallen.
Im antifaschistischen Befreiungskrieg und antijapanischen Krieg war das chinesische Militär noch rückständig. Die meisten Gewehre und Waffen waren ausländischer Produktion. Jetzt ist China hochentwickelt. In der ganzen Welt ist das chinesische Militär stark und konkurrenzfähig.
In den vergangenen 10 Jahren sind die chinesischen Militärausgaben um über 80% gestiegen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping investiert mehr als jeder seiner Vorgänger in die Volksbefreiungsarmee. Ein starkes Militär ist für ihn ein zentraler Baustein bei der Modernisierung Chinas.
Im Einklang mit unserem nationalen Modernisierungsprozess treiben wir die umfassende Modernisierung der Militärs voran. Bis zum Jahr 2035 wollen wir die Modernisierung der Armee und der nationalen Verteidigung bewältigt haben. Bis Mitte des Jahrhunderts wollen wir die Volksbefreiungsarmee zu einer Armee erster Klasse aufbauen.
China hat seine militärische Entwicklung in Etappen unterteilt. Das Ziel ist dabei klar: Bis zum 100. Geburtstag der Volksrepublik im Jahr 2049 soll China zur militärischen Supermacht aufsteigen. Unsere Truppen folgen der Sonne, so heißt es im Text dieser Hymne der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Im Moment folgen die Truppen vor allem Präsident Xi Jinping, der sich selbst zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte gemacht hat. Anfang 2016 hat er dem chinesischen Militär die größte Strukturreform seit den 50er Jahren verordnet. Die 7 Militärregionen der Volksrepublik wurden in 5 strategische Zonen umstrukturiert. Alle unterstehen einem gattungsübergreifenden Kommandozentrum für Heer, Marine, Luftwaffe und Raketeneinheiten. Das Ziel, weg vom Schwerpunkt der Landesverteidigung hin zu mobilen, integrierten und global einsetzbaren Streitkräften. Das landdominierte Militär hat an Relevanz verloren. Es geht nicht mehr vorrangig darum, die Landesgrenzen am Boden zu schützen. Marine und Luftwaffe haben dagegen an Bedeutung gewonnen. China hat vom Ausland gelernt, sagt der unabhängige Militärexperte und Publizist aus Macau, Wang Tong.
Jahrelang hat China die Hightech-Kriege des Auslands beobachtet und hat dadurch die Bedeutung der Marine erkannt. 70% der Erdoberfläche ist Wasser und es gibt viele internationale Gewässer. China misst der Marine jetzt höchste Bedeutung bei, genau wie die USA und Großbritannien. Das wird auch in Zukunft so sein.
China hat in den vergangenen 30 Jahren systematisch eine eigene Militär- und Verteidigungsindustrie aufgebaut und entwickelt und produziert mehr und mehr Waffen selbst, auch komplexere Waffensysteme. Vorbei sind die Zeiten, in denen China der größte Waffenimporteur war, sagt Militärexperte Wang.
China hat sich von einem Waffenimporteur zu einem Waffenexporteur entwickelt. Früher war die chinesische Industrie gar nicht in der Lage, das Land mit Waffen zu versorgen, schon gar nicht für den Export. Jetzt aber produziert China auch gezielt militärische Ausrüstung für den Export. Das ist ein substanzieller Unterschied zu vorher.
China verkauft mittlerweile fast alles. Nicht mehr nur Handgranaten oder Maschinengewehre, sondern auch Raketen, Radarsysteme und militärische Drohnen. Chinas Waffenindustrie hat dazugelernt, anfangs vor allem durch Plagiate. China baut derzeit auch an einem 3. Flugzeugträger. Dieser soll deutlich moderner sein als seine beiden Vorgänger, die noch von sowjetischem Design sind. Der Bau eines eigenen Flugzeugträgers, entwickelt, konzipiert und gefertigt in China, gilt als Kernstück der Modernisierung des chinesischen Militärs. Auch im Pekinger Militärmuseum steht seit der Renovierung ein Modell des ersten chinesischen Flugzeugträgers Liaoning. Stolz ist man hier jetzt nicht mehr nur auf die militärische Geschichte, sondern auch auf die Gegenwart. In einem sind sich Experten allerdings einig: Die militärische Gefechtsstärke Chinas ist schwer einzuschätzen. China hat seit 4 Jahrzehnten keine Kriegserfahrung. Den letzten Krieg führte das Land 1979 mit Vietnam. Ungeachtet dessen ist für den Pekinger Politikwissenschaftler Jin Sunrong von der Renmin-Universität der chinesische Aufstieg zur militärischen Supermacht nicht aufzuhalten.
Die Welt wird künftig 2 Supermächte und mehrere starke Länder dahinter haben. Die 2 Supermächte werden China und die USA sein. China hat sehr große Produktionskapazitäten. Wir nutzen derzeit nur 15% davon. Unsere Technik ist ebenfalls sehr gut. Bei der großen Militärparade am 1. Oktober werden Sie etwas sehr Beeindruckendes sehen.
Vor 70 Jahren, am 1. Oktober 1949, hat Revolutionsführer Mao Zedong die Volksrepublik ausgerufen. 70 Jahre später feiert China den Nationalfeiertag mit einer gigantischen Militärparade in Peking. Eine Waffenschau made in China, die es in dieser Größe noch nie gegeben hat. Als aufstrebende globale Militärmacht zeigt China der Welt, wie modern das eigene Militär ist. Denn Supermacht wird man nur mit militärischer Stärke.
Meint Axel Durlauf, Korrespondent in Peking. Und zu Gast in der Weltzeit ist nach wie vor der Journalist Xue Ming. Lassen Sie uns noch etwas weiter einordnen, was wir da gerade gehört haben. China will die USA als Supermacht herausfordern. Halten Sie das auch für unaufhaltsam?
Wir dürfen die Supermacht als Begriff nicht überstrapazieren. Was ist eine Supermacht? Eine Supermacht erfüllt eine bestimmte Menge von Voraussetzungen. Also nehmen wir jetzt mal die Sowjetunion als Beispiel. Die Sowjetunion hatte eine militärische Produktion, eine sehr starke Armee. Die weitere Bedingung war zum Beispiel ein militärisches Bündnis, also Warschauer Pakt. Die USA hatten ein entsprechendes Militärbündnis, das noch existiert, das ist die NATO. In dieser Hinsicht ist China ein Blanko, ein Land ohne Bündnisse, noch nicht einmal mit einem einzigen verlässlichen Bündnispartner.
Sie also insofern ein würde ich Bündnis und eine Partnerschaft aufbauen, langfristig.
Das ist die Frage. Also China hatte zum Beispiel eine langjährige Partnerschaft mit Nordkorea. Aber Nordkorea ist nicht mehr zuverlässig geworden. Peking hatte seit letzten 30 Jahren daran gearbeitet, dass Pakistan ein Partner wird. Vielleicht nicht ein Bündnispartner, aber Pakistan schwankte zwischen China, USA, Saudi-Arabien und der Türkei. Außer diesen beiden Ländern sieht man überhaupt kein einziges Land, das auch nur annähernd in Frage kommt. Die zweite Voraussetzung ist zum Beispiel ein Netz der logistischen Versorgungszentren. Und China ist in dieser Hinsicht fast ebenfalls eine leere, eine weiße Fleck. Und es gibt noch einige andere Voraussetzungen. Also ich würde mich sehr, sehr zurückhalten mit solchen Begriff wie Supermacht.
Xue Ming, ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzungen und für den Besuch bei uns im Studio. Danke.
Danke auch.
Interessante Begegnungen warten auch im nächsten Podcast. Kurz vor der Parlamentswahl in Polen erlebt die katholische Kirche eine schwere Krise, obwohl sie über Jahrhunderte als unerschütterlicher Hort der Zuversicht galt. Reichlich Anlass also, ihr eine Weltzeit zu widmen. Für diese Sendung verabschiedet sich Miriam Rossius. Tschüss.